neulich eine Reise gemacht durch Deutschland. So, einen kleinen Teil. Und bei dieser Reise haben wir etwas festgestellt. Die Straßen waren leer. Das ist in Cochem, auf dem Marktplatz. Cochem ist eine kleine Stadt, eigentlich sehr stark vom Tourismus abhängig und wahrscheinlich zu dieser Jahreszeit schon sehr belebt, und da war niemand, ein paar Nasen. Einerseits war es schön, alles so ohne viele Leute zu sehen zu können. Man kam überall schnell durch und dran und überhaupt und sowieso, war leicht. Aber vieles war auch geschlossen, weil man die Corona-Zeit zum Renovieren benutzt. Und anderes war einfach so geschlossen, weil man eben nicht will, dass die Leute da sind. Und Tristesse, wo man hinschaut. Wenn man mit den Leuten redet, es ist viel Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosigkeit da. Nun sind wir Gott sei Dank über einen verstärkten Osterlockdown noch rumgekommen, aber wie es weitergeht, wissen wir auch nicht. Es ist jetzt von einem verschärften Lockdown danach die Rede, um die dritte Welle zu brechen. Was man im öffentlichen Leben so wahrnehmen kann, ist diese Tristesse und diese Hoffnungslosigkeit da, ob all dem, was mal war, was so völlig normal war, man genießen konnte und tun konnte und jetzt so scheinbar unmöglich scheint. Im Alten Testament gab es einen Mann, der auch Tristesse erlebt hat. Hiob. Hiob erlebte die schlimmste Zeit, die er wahrscheinlich ein Mensch erleben kann. Ich meine, was kann es Schlimmeres geben, als auf einen Schlag all seine Kinder zu verlieren bei einem Unfall? Und danach seinen ganzen Reichtum zu verlieren, seine Herden und alles. Und danach mit einer Krankheit geschlagen zu werden, die einem das Leben überdrüssig macht. Und dann noch eine Frau zu haben, die sagt, sag Gott ab und stirb. Also ich meine, das ist doch ein Leben, was man sich eigentlich schlimmer nicht vorstellen kann. Und dann auch noch aus einem Leben zu kommen, wo man eigentlich Gott zu gefallen leben wollte. Hiob war ein frommer Mann. Wer das Buch Hiob liest, stellt über weite Strecken diese Tristesse fest. Es ist fast wie eine Wüstenwanderung durch dieses Buch. Denn zu allem Übel hat Hiob auch noch Freunde, die ihn Tag aus, Tag ein beackern und ihm versuchen aufzuzeigen, was seine Sünden sein müssen, wenn Gott ihn so straft. Die Jünger und Jüngerinnen Jesu am Ostermorgen erleben eine ähnliche Tristesse. 3 Tage zuvor war ihr Meister, ihr Lehrer, ihr Herr durch einen gewaltsamen Tod ums Leben gekommen. Und sie sind eigentlich nur noch da, um für ihren Herrn und Meister das zu tun, was zu tun war, nämlich ihn für seine letzte Ruhestätte endgültig einzubalsamieren und sich von ihm zu verabschieden. Er war vor 3 Tagen von den jüdischen Führern vor Pilatus geschleppt worden, und dieser hat ihn dann verurteilt unter dem Druck des Mobs, verurteilt zum Tod, obwohl er von seiner Unschuld überzeugt war. Und er fällte damit eigentlich ein Unrechtsurteil. Jetzt wollten die Männer und Frauen ihrem Meister noch die letzte Ehre erweisen und dann würden sie zurückgehen nach Galiläa. Sie würden ihn nie mehr so sehen und erleben, wie sie ihn erlebt hatten zu Lebzeiten. Das Grab würde sich endgültig schließen, Tristesse und Niedergeschlagenheit. Welche Reaktionen erwarten wir eigentlich auf so eine Situation bei Hiob oder bei den Jüngern? Was erwarten wir da von denen? Da ist doch wenig Positives zu erwarten, oder? Wenn man so eine Situation durchlebt hat wie Hiob, dann mag man vielleicht irgendwann dem Rat der Frau folgen und sagen, also das mit Gott hat eh nicht funktioniert. Okay, ich gebe mir jetzt noch den goldenen Schuss und fertig ist. Aber ganz weit gefehlt. In dieser ganzen Wüstenzeit durch das Buch Hiob, mehr oder weniger fast in der Mitte, lesen wir eine Aussage, die erstaunlich ist wie sonst keine Aussage im ganzen Alten Testament, würde ich sagen. Aus dieser Aussage stammt der Titel unserer Predigt heute. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob glaubt an einen Erlöser. An einen Erlöser, der ihn nicht nur von seinen Qualen, von seinen irdischen Qualen befreien könnte, sondern der ihm letztendlich ein neues, ein ewiges Leben schenken kann. Er bekennt nämlich, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, soweit kennen wir das, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben und aus meiner Haut und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Also das ist einer, sind die schönsten Verse eigentlich, die ich kenne im Alten Testament in so einer Situation. Und wer das Buch Hiob dann bis zum Schluss durchliest, stellt fest, Hiob erlebt tatsächlich seinen Erlöser noch in seinem Leben. Er wird von Krankheit erlöst und sein Leben wird wiederhergestellt. Ihr müsst es selber lesen. Es ist sehr interessant. Er lebte möglicherweise so circa zwischen dem 18. und 16. Jahrhundert vor Christus. Und er hatte diese Hoffnung schon gekannt. Lange bevor es einen Erlöser gab. Lange bevor die Bibel von Erlösern spricht. Eine Hoffnung, die Jesus Christus in seinen Jüngern genährt hatte. Diese Hoffnung auf ihn als Erlöser. Und die nun so vergeblich gewesen zu sein scheint. Denn er war ja tot. Sie hatten ihren Erlöser sterben sehen. Und sie konnten sich nicht vorstellen, dass danach noch irgendetwas weitergehen würde. Nur aus Niedergeschlagenheit und der schon erwähnten Pflicht Jesus gegenüber waren sie in Jerusalem geblieben. Aber da geschieht das, wovon wir nun lesen. Und ich habe die Bibelstellen aus den vier Evangelien versucht, in chronologische Reihenfolge zusammenzustellen, sodass wir einen maximalen Eindruck von dieser Situation bekommen. Als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Und erschallt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, das ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten, vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm und aß vor ihnen. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Das ist der Bericht von Jesu Erscheinung am Ostersonntagabend, wenn man so will. Ich habe für heute wieder drei Punkte. Das Grab ist leer, Jesus erscheint allen und mein Erlöser lebt. Kommen wir zum ersten Punkt, das Grab ist leer. Wir haben hier also einen Bericht von vier Evangelien, von vier Zeugen. Einerseits Matthäus, der war Jünger, dann Markus, das war der Übersetzer von Petrus. Der hat also alles, was Petrus immer wieder erzählt hat, das ganze Evangelium, dann irgendwann so auswendig gewusst, dass er es niedergeschrieben hat. Und dann haben wir den Lukas, der in der Zeit der Gefangenschaft von Paulus in Caesarea am Meer, der dann nach Judäa und Galiläa gegangen ist und dort alle Zeitzeugen interviewt hat und sein Evangelium auf diese Art und Weise geschrieben hat. Und dann haben wir noch den Johannes, der ja auch ein Jünger Jesu war und alles hautnah erlebt hat. Dieser Bericht zeigt, wie Jesus der versammelten Jüngerschaft begegnet. Aber das war nicht das erste Mal in diesem Tag, dass Jesus aufgetaucht ist. Und jetzt habe ich auch wieder die Geschichte versucht, in der Chronologie will ich sie erzählen. Und wen es interessiert, der kann von mir auch das zugrunde liegende Schriftstück bekommen, wo ich versucht habe, das zu synchronisieren, die Evangelien, sodass man sehen kann, was nach was passiert ist. Denn wer die Evangelien liest, hat den Eindruck, da gibt es Stellen, die sich widersprechen. Mal sehen die Frauen, zwei Frauen oder mehrere Frauen Jesus, mal nur Maria Magdalena, mal und so weiter und so fort. Und es scheint, als ob das irgendwie, ja, als ob die sich nicht einig sind, wer jetzt wen wann gesehen hat. Und ich versuche das für euch heute Morgen mal ein wenig zu plausibel zu machen, wie das denn da abgelaufen ist. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Also, geht los. Am frühen Morgen waren Maria Magdalena, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome mit Salben zum Grab gegangen, um Jesu Leichnam einzubalsamieren. Nicht wissend, dass Josef von Arimathea und Nikodemus dasselbe schon getan hatten, die hatten ihn auch schon eingesalbt. Also Jesus war eigentlich schon grabfertig. Während sie unterwegs waren, geschieht ein Erdbeben bei der Ankunft eines Engels und dadurch öffnet sich das Grab. Ist da Jesus rausgekommen? Es erübrigt sich also die Frage, wer wird uns das Grab auftun? Ja, diese Frage haben sie gestellt. Sie kommen hin. Und wahrscheinlich, Maria Magdalena wird ja als jemand beschrieben, die Jesus besonders lieb hatte, weil sie ihm auch viel zu verdanken hatte. Viele Sünden wurden ihr vergeben. Wahrscheinlich war sie eine der Ersten, die da reingegangen ist, sieht das Grab leer. Und was macht sie? Sie kehrt zurück zu den Jüngern und sagt, das Grab ist leer. Die anderen zwei Frauen, die begegnen einem Engel und sie bekommen die Nachricht, Jesus ist auferstanden. Diese Nachricht, die hatte Maria Magdalena noch nicht bekommen gehabt. Zwei Frauen bekommen diese Nachricht, sie gehen zurück. Aber was passiert als nächstes? Auf den Bericht, das Grab ist leer, gehen Petrus und Johannes zum Grab, um sich zu überzeugen, das Grab, ob das Grab wirklich leer ist. Und Maria Magdalena geht ihnen hinterher, nochmal zum Grab. Petrus und Johannes stellen fest, das Grab ist leer, alles schön ordentlich aufgeräumt und sie kehren zurück und sagen, bestätigen, das Grab ist leer. Maria Magdalena, die in der Nähe des Grabes gewesen ist, geht zum Grab hin, um es nochmal zu besehen. Und da begegnen ihr zwei Engel. Sie beklagt sich über das leere Grab und sie wendet sich von ihnen ab. Und dann sieht sie einen Mann, den sie für einen Gärtner hält und klagt ihm ihr Leid über den verlorenen Leichnam und fragt ihn, ob er weiß, wo der Leichnam abgeblieben ist. Und in dem Moment, wo dieser scheinbare Gärtner dann sie mit Namen anspricht, erkennt sie, es ist Jesus. Sie will ihn umfassen, er wehrt sich dagegen. Sie sagt ihr, er sagt ihr, sie soll zurückgehen zu den Brüdern und ihnen sagen, was sie gesehen hat. Irgendwo in dieser Geschichte, in dieser Zeit, die ich jetzt erzählt habe, erleben die Maria, die Mutter des Jakobus und die Salome dasselbe. Auch sie begegnen Jesus und auch sie kommen zurück zu den Jüngern. Und dann heißt es, dass diese drei Frauen berichteten, Jesus lebt. So, das ist die Geschichte von Ostermorgen. Damit lösen sich im Prinzip relativ viele scheinbare Widersprüche sehr elegant auf. Und man bekommt etwas, einen Eindruck von dieser Dynamik, die da passiert ist an diesem Ostermorgen, von dieser Aufregung, von diesem, wir müssen es unbedingt klären und wissen, was eigentlich passiert ist. Aber damit hat es noch nicht ein Ende, nämlich es ist nicht klar, wann, aber auf alle Fälle gehen zwei Jünger nach Emmaus, machen einfach einen Spaziergang und auf dem Weg nach Emmaus gesellt sich ein Dritter ihnen hinzu. Sie erkennen ihn nicht, sie reden mit ihm und er erklärt ihnen, was es eigentlich mit dem Tod Jesu auf sich hatte, warum Jesus sterben musste. Und dann setzen sie sich in Emmaus nieder zum Abendessen und bei der Gelegenheit öffnet Jesus ihnen die Augen und sie erkennen, ja, sie sind ja mit Jesus unterwegs gewesen. Er verschwindet dann und sie kehren zurück und berichten, Jesus lebt. So, das ist die Situation, in die wir dann mit unserem Text hineingekommen sind, den wir gelesen haben, wo Jesus dann sich letztendlich vor der ganzen Jüngerschar präsentiert. Man sollte meinen, dass die Jünger eigentlich diesen Berichten geglaubt haben. Aber weit gefehlt. Sie haben den Frauen nicht geglaubt und sie haben auch den Emmaus-Jüngern nicht geglaubt und sie haben auch dem Petrus nicht geglaubt. Ja, wir haben drei Frauen. Nun ist es natürlich so, nach jüdischem Verständnis taugen die Frauen als Zeugen nicht so. Ist halt so, war die Kultur. Können wir uns jetzt aufregen, ob wir wollen oder nicht. Aber auf alle Fälle, sie hatten immer noch drei Zeugen. Und eine Aussage sollte bestehen auf zwei oder dreier Zeugen Mund. Und sie hatten die zwei Emmaus-Jünger und den Simon Petrus, dem Jesus wohl während des Tages nochmal erschienen sein muss. So sagt es zumindest die Schrift. Dennoch glaubt der Rest der Truppe nicht. Das dass das Grab leer war. Das war eine unbestrittene Tatsache, das konnten sie glauben. Aber dass Jesus auferstanden war, das konnten sie nicht glauben. Dass das Grab leer war, war eine unbestrittene Tatsache, selbst für die Juden, denn die erzählten inzwischen in Jerusalem rum, die Jünger hätten den Leichnam gestohlen, um zu behaupten, dass Jesus auferstanden ist. Aber die Jünger selbst konnten nicht glauben und sich keinen Reim drauf machen. Und brechen wir nicht zu schnell den Stab über diese armen Jünger. Ja, wir sind da schnell im Richten. Wir hätten das ganz anders gemacht. Also bei so erdrückenden Beweisen hätten wir doch, klar hätten wir geglaubt. Pustekuchen. Denn, sind wir ehrlich, ich meine, die waren völlig orientierungslos. Die hatten bis vor kurzem geglaubt, dass Jesus der Messias ist und dass er sein messianisches Reich aufbaut. Und sie hatten wahrscheinlich, selbst als er gekreuzigt worden war, hatten sie noch geglaubt, dass er runtersteigen würde und jetzt endlich Tabula rasa macht, endlich seine Macht auspackt und alles kurz und klein macht, was ihm im Weg ist. Das hatten die eigentlich gehofft und geglaubt. Und nichts von dem ist passiert. Jesus ist tatsächlich gestorben. Ihre Hoffnung war weg. Sie wussten, dass vom Kreuz keiner lebendig runterkommt. Das Kreuz hat niemand überlebt. Da waren die Römer so gründlich, wie sie nur konnten. Und die Frauen und Johannes haben gesehen, dass er gestorben war und dass ein römischer Soldat mit seiner Lanze von unten her in seinen Brustkorb gestoßen hat, um eben letztendlich das Herz zu durchstoßen und den Brustkorb zu öffnen. Und dann ist ja die ganze Flüssigkeit dann rausgeflossen, die da sich schon geschieden hatte, Blut und Wasser. Und dennoch haben wir gehört, wie Jesus in ihre Mitte tritt. Sie grüßt, Friede sei mit euch, und sich ihnen erklärt. Ja, wir haben auch gehört, dass er ihren Unglauben gescholten hat, aber auch, wie er ihre Bedenken sieht und auf sie eingeht. Und schlussendlich erkennen sie, ihr Erlöser lebt. Und da kommen wir zu uns. Mein Erlöser lebt. Jesus fordert von uns kein blindes Vertrauen. Er gibt den Jüngern Fakten. Er zeigt ihnen, dass er nicht ein Geist, ein Geistwesen, eine Fata Morgana oder die Einbildung einer Massenpsychose ist, wie es so gern behauptet wird. Er sagt ihnen, habt ihr was zu essen? Und er sagt es nicht, weil er hungrig wäre. Sein Körper verlangte nicht mehr nach Nahrung. Er sagte es, um zu zeigen, dass er einen Körper hat, der Nahrung aufnehmen könnte, wenn er denn wollte. Aber es war ein Körper, der aus einer anderen Dimension war. Ein Körper, mit dem er Räume einfach betreten und wieder verlassen konnte, so wie er eben auch aus dem Grab hinaustreten konnte, weil mit diesem Körper, dem Auferstehungsleib, konnte er das Grab auch ohne, dass der Stein weggerollt war, rauskommen. Und so konnte er auch durch verschlossene Türen in dieses Haus kommen. Jesus kennt deine und meine Bedenken. Jesus kennt deine und meine Bedenken. Und er will, dass du einen faktenbasierenden Glauben hast. Es ist nicht so, wie ich es heute gelesen habe in dem Magazin von der Süddeutschen Zeitung. Meine Frau hat gedacht, es wäre mal interessant, das Magazin zu lesen. Steht ein Artikel drin, um Himmels Willen. Und da schreibt die Autorin über die heutige Zeit, man hat sich auf Fakten verlassen, Aufklärung ist eine Errungenschaft, Fakten stehen aber in einem schwierigen Verhältnis zum Glauben, der nichts belegen kann und auch nichts belegen will. Nein, es ist ganz andersrum. Glaube beruht auf Fakten. Jesus hat sich die Mühe gemacht, das Evangelium in vierfacher Ausfertigung schreiben zu lassen. Ja, Jesus hat nicht nur gedacht, okay, drei nach biblischem Prinzip, auf zwei oder drei Zeugen Mund. Nein, er hat ein viertes Evangelium noch dazu machen lassen, weil er gedacht hat, ich übertreibe es jetzt etwas, damit es auch jeder begreift. Und in diesen Evangelien stehen Fakten. Und wer sich die Mühe macht, diese Fakten mal anzugucken und sie etwas versucht, auch in einer harmonischen Weise anzuschauen, der wird feststellen, dass sie einander supermäßig ergänzen. Eben wie vier Zeugenberichte ein gutes Gesamtbild geben. Deshalb hat sich Jesus auch bei einer Gelegenheit gleichzeitig 500 Leuten gezeigt als der Auferstandene. Und er hat sich mehr als 500 Leuten gezeigt. Das kann man nachlesen in 1. Korinther 15, 3 folgende. Und dort sagt Paulus den damaligen Briefempfängern, den Korinthern, und wenn ihr es nicht glaubt, liebe Leute, dann geht doch nach Palästina und fragt die Leute, denn die meisten, die ihn gesehen haben, die leben immer noch. Historiker, die sich mit der Auferstehung Jesu ernsthaft befasst haben, sind von dieser überzeugt. William Lane Craig, das ist ein Philosoph, ein amerikanischer, ein christlicher und ein Apologet, der schreibt: Ich weiß aus der Lektüre der Literatur, dass nicht nur viele, sondern die meisten informierten Geschichtswissenschaftler auf der Grundlage der Beweise von solchen Fakten wie dem leeren Grab, der postmortalen Erscheinungen und dem Ursprung des Glaubens der Jünger an die Auferstehung und so weiter überzeugt sind. Die sind von diesen Fakten überzeugt. Historiker, die sich mit der Auferstehung Jesu wirklich akribisch befassen, sind davon überzeugt, dass diese Fakten stimmen. Historiker wie C. Behan McCulloch und Jeffrey Burton Russell würden in dieses Lager gehören. Nicht-evangelikale Gelehrte wie Michael Grant, Paula Frederickson, D.H. Van Dalen und John Shelby Spong kommen mir ebenfalls in den Sinn. Selbst prominente jüdische Gelehrte wie Giza Vermes und Pinchas Lapid unter anderem haben gesagt, dass sie überzeugt sind. Ja, es gibt Historiker, die davon überzeugt sind, dass die Fakten eigentlich dafür sprechen, dass die Auferstehung passiert ist. Aber führt das die Menschen dazu, dass sie dann auch an die Auferstehung glauben? Das heißt, die Auferstehung für sich als eine Lebensrealität auch annehmen. Wenn man die Fakten anschaut und von ihnen überzeugt ist, wird man dann automatisch gläubig. Er schreibt dann: Es gibt wichtige weltanschauliche Annahmen, die einen nicht-christlichen Historiker trotz der Beweise daran hindern können, von der Auferstehung Jesu überzeugt zu werden. Gary Habermas, der ist Historiker und Theologe, hat auf zwei riesige Faktoren hingewiesen, die die Haltung der Menschen gegenüber der Auferstehung Jesu prägen. Die Rolle der menschlichen Emotionen bei der Bestimmung religiöser Überzeugung und die Brisanz der Auferstehung selbst. Er stellt fest, dass der bei weitem größte Faktor, welcher religiöse Zweifel beeinflusst, die menschlichen Emotionen sind und nicht die Vernunft. Und die Auferstehung, wenn sie anerkannt wird, hat enorme Auswirkungen auf die gesamte Weltanschauung eines Menschen. Zum Beispiel wie die Gottheit Christi und die christliche Vorstellung von Erlösung. Ja, wenn wir die Auferstehung annehmen als Wahrheit, dann hat es massive Konsequenzen. Habermas sagt, dass die Menschen, weil sie die Konsequenzen fürchten, zu allen möglichen sonstigen Erklärungen greifen. Und wir sehen das bei den Juden. Die haben zu der Erklärung gegriffen, ja, die Jünger haben Jesu Leib gestohlen. Das war ihre Erklärung. Eine andere Erklärung ist, Jesus ist gar nicht gestorben und er ist nur scheinbar gestorben. Er ist eigentlich dann bei lebendigem Leib wieder also in den Himmel gefahren. Er ist nicht wirklich die Erklärung von den Moslems zum Beispiel. Also Historiker können dir jetzt sagen, was die Fakten sind. Aber die Entscheidung, was du mit diesen Fakten machen musst oder sollst oder kannst, diese Entscheidung können sie dir nicht abnehmen. Die musst du selber treffen. Und was du als eigene, wie soll ich sagen, persönliche Voraussetzungen mitbringt, das entscheidet, was du mit den Fakten machst. Die persönliche Disposition entscheidet über den Umgang mit Fakten. Bin ich offen für die Auferstehung, für die Möglichkeit, dass Jesus auferstanden ist, dann gehe ich anders mit den Fakten um, als wenn ich verschlossen bin, wenn ich nichts damit anfangen will, wenn ich die Angst habe, dass diese Fakten mein Leben verändern könnten. Denn dein Leben wird radikal verändert. So wie es auch bei den Jüngern war, die radikal verändert worden sind. Vor der Kreuzigung, vor der Auferstehung Jesu, was ist passiert? Als Jesus gefangen genommen wurde, sind alle stiften gegangen. Und Jesus hat und Petrus hat Jesus sogar dreimal verleugnet. Nach der Auferstehung und nach Pfingsten waren sie andere Leute. Sie waren absolut überzeugt davon, Jesus erlebt und gesehen zu haben als Auferstandenen. Und diese Überzeugung konnte ihnen durch nichts mehr genommen werden. Und sie waren bereit, aus dieser Überzeugung heraus dann auch zu handeln und ihr Leben für Jesus hinzugeben. Die Frage ist, wie kannst du heute wissen, dass Jesus lebt, dass dein Erlöser lebt? Und da wird es persönlich. Ich würde sagen, du kannst es heute erleben, indem du auf seine Stimme, mit der er heute zu deinem Herzen gesprochen hat, indem du auf diese Stimme hörst und reagierst und antwortest. Du kannst ihm sagen, Jesus, wenn es wirklich wahr ist, dass du an Ostern vor 2000 Jahren auferstanden bist, dann will ich das in mir erleben. Dann möchte ich, dass ich deine Realität in meinem Leben erlebe. Dann lade ich dich in mein Leben ein und bitte dich, dich mir zu offenbaren. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte, dass du mein Herr wirst. Ich möchte, dass du mir zeigst, warum du mein Erlöser sein musstest. Zeige mir meine Erlösungsbedürftigkeit. Zeige mir, was es dich gekostet hat, für meine Sünde zu bezahlen. Was meinst du, wird passieren, wenn du dieses Gebet betest, wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist und lebt. Was meinst du, wird dann passieren? Glaubst du, Jesus wird einfach schweigen? Jesus wird einfach dich am ausgestreckten Arm hängen lassen? Was meinst du, wird er tun? Ich bin sicher, dass dein Gebet erhört wird und genau das tun wird, worum du ihn bittest. Als Jesus in das Leben von Menschen kam, da erkannten sie ihre Sündhaftigkeit. Wenn du Jesus in dein Leben hineinlässt, dann wirst du deine Sündhaftigkeit erkennen. So wie Petrus, der war ein Fischer. Und Jesus kam zu ihm, sagte: Petrus, fahr mal ein bisschen raus am helllichten Tag und wirf deine Netze raus. Und das Resultat ist, obwohl es unwahrscheinlich war, dass sie einen riesigen Fischfang machten. Jesus hat sich als der Herr über das Leben von Petrus und seine Existenz erwiesen, als der, der alles in der Hand hat. Und die Konsequenz war die: Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hat ihn erfasst. Wenn du Jesus in dein Leben einlädst, wenn du ihn einlädst, mit dir anzufangen zu reden, dann wirst du feststellen, dass Jesus heilig ist und du unheilig und dass du Erlösung brauchst. Wenn du Jesus erlaubst, in dein Leben zu treten, dann wird er es umkrempeln. Und das ist das, was dich hindern kann. Diese Furcht, dass Jesus dein Leben umkrempeln könnte. Was es dich alles kosten kann. Und das kann dich hindern. Auf unserer Reise bin ich auf einer alten Festung rumgelaufen. Man hat von dieser Festung so gut wie nichts mehr gesehen. Aber sie war riesig. Sie hat 12.000 Mann und 3.000 Pferden Platz geboten. War Mont Royal, oberhalb von, ich habe den Namen jetzt vergessen, auf alle Fälle Mont Royal. Gebaut, oder Ludwig XIV. Hat sie bauen lassen, im 17. Jahrhundert. Und die haben so circa 10 Jahre dran gebaut und kurz vor Fertigstellung musste Ludwig XIV. Diese kostbare Festung, an der zeitweilig 8.000 Leute gearbeitet haben, schleifen lassen. Warum? Weil es einen Friedensvertrag forderte, dass er auf diese Festung verzichtet. Wenn du Frieden mit Gott haben willst, wenn du eine Friedensbeziehung haben willst mit Jesus, mit Gott, dann musst du Gott erlauben, dass er deine Festungen schleift. Das, woran du vielleicht dein ganzes Leben gebaut hast, das, was dir dein ganzes Leben kostbar und wertvoll war, musst du Gott erlauben zu schleifen. Aber ich garantiere dir, es ist wert. Vielleicht bist du auch sehnsüchtig wie Hiob, voll Sehnsucht nach dem Erlöser. Und du wartest nur darauf, dass du endlich deine Festungen schleifen lassen kannst. Und bist froh, wenn Jesus kommt und deine Festungen schleift. Aber du weißt nicht, wie du eigentlich dahin kommen kannst, was du tun sollst. Ich habe dir im Prinzip schon den Weg dahin gezeigt. Lade Jesus ein, dich zu erlösen. Lade ihn ein, dir ein neues Leben zu geben, und er wird es tun. Jesus sagt, denn der Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan. Dreifache Aufforderung, versuch's doch mit mir. Mach einen Schritt auf mich zu. Ich warte ja nur. Du kannst bei ihm anklopfen und er tut dir die Tür in ein neues Leben auf. Willst du das? Ich lade dich ein, folgendes Gebet mit mir zu sprechen. Es wird euch bekannt vorkommen. Und ich bitte euch alle aufzustehen. Wir sprechen es einfach gemeinsam und dann fällt es demjenigen, der es mitbeten will, als sein persönliches Bekenntnis, dem fällt es dann leichter. Jesus, wenn es wirklich wahr ist, dass du an Ostern vor 2000 Jahren auferstanden bist, dann will ich das in mir erleben. Dann möchte ich, dass ich deine Realität in meinem Leben erlebe. Dann lade ich dich ein in mein Leben. Ich bitte dich, dich mir zu offenbaren. Ich möchte, dass du mein Herr wirst. Ich möchte, dass du mir zeigst, warum du mein Erlöser sein musst. Zeige mir meine Erlösungsbedürftigkeit. Zeige mir meine Sünden. Zeige mir, was es dich gekostet hat, für sie zu bezahlen. Erlöse mich und gib mir ein neues, ewiges Leben. Amen.
Danke, Eugen. Bevor wir